Einen guten Morgen, ihr Lieben. Jeden Morgen stehe ich auf und wenn es die äußeren Umstände zulassen, dann nehme ich mir meine Bibel und lese einen Psalm schon seit ganz vielen Jahren. Und ich merke, ganz viele von den Psalmen, die in der Mitte der Bibel drin stehen, die sind mir zu echten Schätzen geworden. Weil ich so merke, wow, da schreibt jemand was auf und der kennt mich gar nicht. Und ich denke mir, der kennt doch irgendwie meine Situation, weil er schreibt genau das auf, wie es mir geht. Und ich denke mir so, perfekter könnte ich es auch nicht aufschreiben. Und viele dieser Psalmen sind mir zu echten Schätzen geworden. Ich bin mehr und mehr dafür dankbar geworden, dass sie in der Bibel stehen. Und das bewegt mich, das fasziniert mich. Und deswegen, genau, setze ich mich da immer mal wieder mit auseinander, mit unterschiedlichen Psalmen, weil ich sie schon so oft gelesen habe und mir denke, da muss doch mehr drin stecken als nur so manche Dinge da an der Oberfläche. Vor 3 Wochen haben wir in den Psalm 102 reingeguckt, unter dem Titel so der unveränderliche Gott, Gott, der sich nicht verändert. Und heute möchte ich mit euch jetzt in diesen Psalm hineingucken, den Deborah uns gerade so schön vorgelesen hat, Psalm 63, ein Gebet der Sehnsucht. Und Psalm 63, so ein bisschen Kontext, der ist im Lauf der Jahrhunderte einfach eine ganz große Schatzquelle schon immer gewesen für das Volk Gottes im Alten Testament, für das Volk Gottes im Neuen Testament, für unsere Gemeinde auch, für die Gemeinde, die nach Jesu Leben auf dieser Erde lebt. Und es hat in der frühen Kirche einen Prediger gegeben, der hieß Johannes Chrysostomus. Und Chrysostomus, das war eigentlich so eine Art Spitzname, ja, das heißt eigentlich Goldmund. Und wenn ein Prediger Goldmund heißt, dann kann man sich so vorstellen, wie seine Predigten ja waren. Ja, also ich vermute, nüchtern deutsch ausgedrückt, gut. Ja. Und dieser Johannes Chrysostomus, er war so der Meinung, dass jeder gläubige Christ den Psalm 63 lesen sollte, und zwar täglich, jeden Tag. So einen hohen Stellenwert hat er diesem Psalm gegeben. Warum? Weil dieser Psalm uns vor Augen führt, was einen lebendigen Glauben ausmacht. Wir könnten auch sagen, dass dieser Psalm sowas wie ein Test ist. Jeder, der es schafft, diesen Psalm von Herzen zu beten oder vielleicht durch tägliche Wiederholung immer mehr von Herzen mit Überzeugung zu beten, der hat tatsächlich einen lebendigen Glauben. Das war die Überzeugung von Chrysostomus. Und ich möchte mit euch da heute gemeinsam durch diesen Psalm durchgehen, und zwar in 3 Schritten. Und die nenne ich euch gerade. Der erste heißt, lebendiger Glaube ist gekennzeichnet von einer tiefen Sehnsucht nach Gott. Zweitens, lebendiger Glaube ist zutiefst überzeugt von der liebevollen Güte Gottes. Und als drittes dann, lebendiger Glaube drückt sich aus in einer tiefen Freude an Gott. In Vers 2, da haben wir gerade gehört, da steht Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht ist nach dir in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser gibt. David ersehnt sich mit allem, was er ist und mit allem, was er hat, nach Gott, mit seiner ganzen Existenz. Und er hat sogar körperliche Symptome dabei. Ja, das ist nicht nur irgendwie so ein innerer, geistlicher, seelischer Vorgang, sondern er kann es körperlich spüren. So groß ist seine Sehnsucht nach Gott. Aber was ist der Auslöser dieser Sehnsucht? Und hier müssen wir genau hinschauen, wie David tatsächlich betet. Er sagt hier nicht, weil ich dich gesucht habe und irgendwann dann gefunden habe, deshalb bist du mein Gott geworden, sondern es ist genau umgedreht. David sagt, mein Gott bist du und deswegen suche ich dich. Weil du mein Gott bist, deswegen suche ich dich. Also wenn ein Mensch sagt, mein Gott, dann gehe ich davon aus, dass er eine persönliche Beziehung schon zu Gott hat. Sonst würde er ihn nicht so persönlich, so liebevoll ansprechen. Und David, er ist davon überzeugt, ich bin ein Kind Gottes. Das ist mein Gott. Und er lebt in einer vertrauensvollen Beziehung zu diesem Gott. Und wenn du wissen willst, wie lebendig, wie echt dein eigener Glaube ist, dann kannst du es auch daran ablesen, wie groß deine Sehnsucht nach ihm ist. Dort erfährst du es. Das finden wir hier in diesem Psalm raus, wie groß meine Sehnsucht nach Gott ist. Und wie lebendig dein Glaube ist, das lässt sich auch daran ablesen, wie groß deine Sehnsucht ist, ja, nach dem Gott, an den du glaubst. Es ist in gewissem Sinn irgendwie paradox, aber ganz viele Ausleger stimmen da drin überein. Und sie haben festgestellt, je mehr du an einer Abwesenheit Gottes in deinem Leben leidest, desto präsenter ist er eigentlich da. Und das müssen wir verstehen. Je mehr du daran leidest, dass Gott nicht ganz so stark präsent ist in deinem Leben, desto präsenter ist er eigentlich in deinen Gedanken, in deinem Leben, weil du eine größere Sehnsucht nach ihm hast. Die Größe deines Leidens, die Größe deiner Sehnsucht zeigt, wie stark Gott auch da ist in deinem Leben. Und je größer diese Sehnsucht ist nach Gott, umso mehr Verlangen ist da in unserem Herzen, ihm zu begegnen, in seiner Nähe zu sein. Mit anderen Worten, dein Glaube, er ist lebendig und echt, gerade deswegen, weil du hungrig nach Gott bist. Und wenn Gott dich nicht berührt hätte, dann hättest du auch keine Sehnsucht nach ihm. Ja, oder umgekehrt, wenn ich keine Sehnsucht nach Gott habe, dann bin ich noch nicht durchgedrungen zu einem wirklich lebendigen Glauben. Und jetzt ist es wichtig, dass wir uns klar machen, in welcher Situation David jetzt hier eigentlich betet. Ja, was sind seine Lebensumstände, in denen er hier steckt? Wo war er? Was hat er gemacht? Wie ging es ihm eigentlich? Und wir erfahren das in Vers 1 in unserem Psalm. Das ist eigentlich so die Überschrift dieses Psalms. Und da heißt es, ein Psalm Davids zu der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Was hat er da gemacht in der Wüste von Juda? Ja, hat er irgendwie versucht, so einsame Tage zu verbringen, wie wir uns vielleicht auch manchmal in ein Kloster zurückziehen, stille Tage machen, um unser Herz zur Ruhe zu bringen? Nee, das war nicht die Situation, warum David in der Wüste von Juda war, sondern er hatte einen Sohn, der hieß Absalom. David war König und der Absalom hat einen Putschversuch unternommen, um seinen eigenen Vater, um König David eigentlich zu stürzen und um die Königsherrschaft an sich zu reißen. Und David, er musste fliehen aus Jerusalem raus, weil sein eigener Sohn mit einer großen Armee hinter ihm her war und er war bedroht mit dem Tod. Und in dieser Wüste von Juda, da ist David und er hatte nicht nur irgendwie ein inneres Leiden, sondern er hatte auch eine ganz große, notvolle Situation um sich herum. Und umso erstaunlicher ist es, wie er hier in dieser Situation betet. Er betet nicht, mein Gott, beschütz mich, ja, ändere meine Lebensumstände, hilf mir, lass meinen Sohn irgendwie von seinen Gedanken wieder abkommen. Ich habe dir doch so treu gedient als König. Ja, so bete ich ganz oft, wenn es mir schlecht geht, dass sich die äußeren Umstände erstmal verändern. Und das sind sehr legitime Gebetsanliegen. An ganz vielen anderen Stellen in den Psalmen sehen wir das auch bei David, dass er genauso betet, dass sich was verändert. Dass er sagt, Herr, schenk mir doch dein Ohr, ja, greif du doch ein in mein Leben. Und das ist völlig in Ordnung, so zu beten. Aber ich sage euch das, damit wir hier an der Stelle sehen, ja, wie abweichend dieser Psalm von ganz vielen anderen ist. In Psalm 63, da macht David was ganz anderes. Ja, und er merkt, er hat innerlich Hunger und er hat Durst und er benutzt all diese äußeren Dinge, um sie zu kanalisieren, dass sie eigentlich nur ein Hinweis sind in seinem eigenen Leben auf eine viel tiefere Sehnsucht, die in seinem eigenen Herzen steckt. Ja, wir könnten hier ganz konkret sagen, David, er nutzt seine Not und seinen Schmerz, um sich daran zu erinnern, dass er ein viel tieferes Bedürfnis hat. Dass das, was er wirklich braucht, dass er sagt, das ist Gott. Und das zu verinnerlichen, das ist enorm wichtig für meinen eigenen Glauben. Ja, ich versuche es nochmal ein bisschen anders zu kommunizieren in Form von einem Beispiel. Es gab einen Mann in England, der hieß William Sangster, war ein britischer Prediger und der ist schon vor über 65 Jahren gestorben, 1960. Und bei ihm wurde irgendwann in seinem Leben ein fortschreitender Muskelschwund festgestellt. Ja, der begann im Kehlkopf, hat dann gemerkt, dass er irgendwann nicht mehr schlucken konnte, seine Stimme versagte, irgendwann konnte er nicht mehr reden. Und ganz am Ende ist er daran gestorben, weil er keine Luft mehr bekommen hat. Und das Herausfordernde in seinem Leben, wie er uns damit dann konfrontiert ist, dass er an einen Punkt gekommen ist, wo er selber entschieden hat, zu sagen, ich höre jetzt auf, für Heilung zu beten, sondern er hat genau das gemacht, was David hier in diesem Psalm macht und hat gesagt, Gott, ich möchte, dass du mein Leiden und meine Not dafür benutzt, um mein Bedürfnis nach dir zu vergrößern. Und am Ostersonntagmorgen, an einem Ostersonntag, kurz bevor er dann gestorben ist, da hat er einen Brief geschrieben an seine Tochter, der es uns überliefert. Und den zitiere ich uns kurz. Dort schreibt er, Zitat, es ist schrecklich, am Ostermorgen aufzuwachen und keine Stimme zu haben, um auszurufen, er ist auferstanden. Aber es wäre noch viel schrecklicher, eine Stimme zu haben und nicht rufen zu wollen. Ja, mit anderen Worten, es wäre viel schrecklicher, eine Stimme zu haben, aber nicht rufen zu wollen, dass Christus der Herr ist. Ja, es wäre viel schlimmer, sagt er, alles zu besitzen und völlig gesund zu sein und eine Wahnsinnsstimme zu haben als Prediger, aber nicht diesen Hunger, nicht diesen Durst, nicht diese Sehnsucht nach Gott. Und zu dieser Erkenntnis ist er gekommen in seinem tiefsten Lebensleid. Ein sicheres Kennzeichen für lebendigen Glauben ist genau diese Sehnsucht nach Gott. Und mehr noch, wer einen lebendigen Glauben hat, dessen Sehnsucht nach Gott selbst ist größer als die Sehnsucht einfach nur nach besseren Lebensumständen, dass irgendwie alles im Leben so elegant und gut läuft. Und die Frage, die uns hier aus diesem Psalm anspringt, ist eigentlich, ja, ist das ein Kennzeichen meines Glaubens? Sehn ich mich so sehr nach Gott selbst, ja, viel mehr als nach dem, was Gott mir eigentlich geben könnte und geben sollte? Ja, sehn ich mich mehr nach Gott selbst, dass ich sagen kann, mein Gott, dich suche ich. Nicht, was du mir geben kannst, sondern dich suche ich mehr als alles andere. Und das bringt uns zweitens direkt zu einem weiteren Anzeichen von lebendigem Glauben. Lebendiger Glaube ist zutiefst überzeugt von der liebevollen Güte Gottes. In Vers 4, da steht, denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Und was hier mit Güte übersetzt ist, das ist ein hebräisches Wort, das heißt Chesed. Und Chesed ist so überladen mit Bedeutung, dass es gar kein einzelnes deutsches Wort gibt, um das zu übersetzen. Hier mal eine ganze Liste. Chesed kann man übersetzen mit Barmherzigkeit Gottes, Güte Gottes, Gnade Gottes, Liebe Gottes oder Freundlichkeit Gottes. Alles zusammengenommen in einem. Und letztendlich ist es die immerwährende, gütige Liebe Gottes. Und das ist es, was David hier betet. Deine immerwährende Liebe, volle Güte, die ist besser als das Leben selbst. Besser als das Leben. Ja? Und wir brauchen jetzt gar nicht anfangen, das irgendwie hier weich zu spülen, sondern David sagt hier, was er meint. Er sagt, ich bin nicht in allererster Linie jetzt in dieser Verfolgungssituation, wo mein Sohn hinter mir her ist, an Bewahrung interessiert, ja? Sondern was mir viel wichtiger ist, das ist deine immerwährende Liebe Gott. Die ist wichtiger als alles andere, die ist wichtiger als mein Leben. Und ich bin überzeugt davon, dass David, dass er das menschliche Herz sehr gut kennt. Ja, wenn man viele Psalmen von ihm liest, der halbe Psalter ist von ihm geschrieben, dann weiß man, wie gut er das menschliche Herz kennt. Und dass wir alle tiefe Sehnsüchte, tiefe Bedürfnisse und Wünsche haben und dass das auch absolut in Ordnung ist, dass wir sie äußern. Aber das Problem ist häufig, dass wir versuchen, diese Sehnsüchte, diese Wünsche, die wir haben, an Stellen zu stillen und mit Dingen zu stillen, die einfach nicht zielführend sind und die uns nicht dauerhaft sättigen können. Ja, im Bild gesprochen, wir versuchen es oft mit Fast Food, was nicht gesund ist und was nicht nahrhaft ist und auch nicht lang uns satt macht im Vergleich zu einem köstlichen Festmahl, was gut für uns wäre. Und jemand, der diesen menschlichen Vorgang in sehr klassischer Weise so auf den Punkt gebracht hat, das ist C.S. Lewis. Er schreibt in einer Predigt von ihm, die heißt Das Gewicht der Herrlichkeit folgendes. Zitat: Wenn heute in den meisten modernen Köpfen der Gedanke herumgeistert, der Wunsch nach unserem eigenen Wohlergehen und die Hoffnung auf seine Erfüllung seien etwas Schlechtes, so halte ich dem entgegen, dass dieser Gedanke sich über Kant und die Stoiker eingeschlichen hat, aber nicht Bestandteil des christlichen Glaubens ist. Ganz im Gegenteil, wenn wir die geradezu schamlosen Verheißungen auf Belohnung und die fantastischen Belohnungen, die in den Evangelien verheißen werden, betrachten, dann scheint es, als müssten unsere Wünsche dem Herrn eher zu schwach als zu groß vorkommen. Das, was C.S. Lewis hier ausdrückt, ist, es ist kein christlicher Gedanke zu sagen, wir dürfen uns nichts wünschen, wir dürfen keine Bedürfnisse haben. Ja, das ist was, was sich über manche Philosophen vielleicht eingeschlichen hat. Hey, aber biblisch gesehen dürfen wir Wünsche haben, dass du dir Dinge wünschen von deinem Gott. Aber gleichzeitig sagt er, unsere Wünsche, die wir so menschlich haben, also die sind für Gott oft eigentlich nur lächerlich. Also die sind ja sowas von klein und so schwach, da grinst er nur drüber. Ja? Und dann fährt er fort und schreibt weiter, wir sind halbherzige Geschöpfe, die sich mit Alkohol, Sex und Karriere zufrieden geben, wo uns unendliche Freude angeboten wird. Wie ein unwissendes Kind, das weiter im Elendsviertel seine Schlammkuchen backen will, weil es sich nicht vorstellen kann, was eine Einladung zu Ferien an der See bedeuten. Wir geben uns viel zu schnell zufrieden. Diesen Vergleich macht C.S. Lewis auf. Was willst du haben in deinem Leben? Schlammkuchen oder Ferien an der See? Und C.S. Lewis, er wusste es, David wusste es und auch du und ich, wir könnten es erkennen, wenn wir uns immer wieder die Ruhe zum Nachdenken nehmen würden, dass die Glücklichmacher in dieser Welt, alle Freuden dieser Welt, dass sie eigentlich vergehen. Also, dass es Dinge gibt, klar, die machen mich glücklich und happy, wenn ich sie habe, aber wie lang denn? Und dass selbst die allerbesten Dinge auf dieser Welt hier einfach nicht in der Lage sind, mich dauerhaft wirklich zufrieden zu machen. Es sind Schlammkuchen im Elendsviertel. Dreckiges Bild, ja, irgendwie. Die Dinge, die hier so, denen ich hinterher eifere, sie sind nichts im Vergleich zu Ferien an der See. Und jetzt sagt David aber, es gibt eine Sache, Freunde, die ist allen anderen Dingen sowas von haushoch überlegen, die macht wirklich satt. Und das ist Gottes Chesed. Das ist Gottes liebevolle Güte. Die ist besser als das irdische Leben selbst. Und die Gegenwart dieses liebevollen Gottes, seine liebevolle Güte zu erfahren, drückt David aus, die ist das Beste, was es auf diesem Leben zu haben gibt. Das Größte und das Beste. Das sind wie Ferien am See. Ein Prediger, Martin Lloyd-Jones, er hat recht, wenn er dazu sagt, das, was David hier zum Ausdruck bringen will, das kann man eigentlich gar nicht besser in Worte fassen. Und dann ist es ein bisschen lustig, dann versucht er es aber doch. Und zwar mit einem ganz menschlichen Beispiel von zwei verliebten Personen. Und er sagt, stellt euch zwei Personen vor, die Hals über Kopf ineinander verliebt sind und dann aber voneinander getrennt sind. Und was dann passiert ist, die Personen können alles andere in ihrem Umfeld sonst haben, was sie wollen, aber dieser eine Gedanke, dass die andere Person gerade nicht anwesend ist und sie nicht Zeit mit ihr verbringen können, die lässt irgendwie alles andere im Leben gerade wertlos erscheinen. Und jetzt multiplizieren wir diesen Wert mal mit unendlich und dann haben wir so eine Idee davon, ja, wie sich das anfühlt. Und dann verstehen wir ansatzweise das, was David hier eigentlich zum Ausdruck bringen will. In Vers 3, da sagt er, ich war im Tempel, ich war im Heiligtum. Und es ist eine interessante Formulierung, die er hier benutzt. Er sagt, ich habe dort nach Gott Ausschau gehalten. Ich habe Gott gesucht. Und ich habe dort am Ende, wie auch immer er das erlebt hat, Gottes Macht und seine Herrlichkeit gesehen und erlebt. Und er sagt, seit diesem Zeitpunkt stellt mich nichts anderes in meinem Leben mehr zufrieden. Alles andere sind Schlammkuchen. Alles andere ist nicht mehr so befriedigend und erfüllend und freudeschenkend wie diese Begegnung mit Gott, wie das, was ich da erlebt habe. Und das will ich wieder. Das will ich wieder erleben. Ich will mehr davon. Und genau das ist der Antrieb seiner Sehnsucht nach Gott. Das ist die Quelle seines Überzeugtseins, dass die Güte Gottes tatsächlich das Beste ist, was das Leben zu bieten hat. Und damit möchte ich mit euch jetzt drittens in den Punkt einsteigen, der heißt, lebendiger Glaube drückt sich in tiefer Freude an Gott aus. Das ist das dritte Anzeichen von einem lebendigen Glauben, die tiefe Freude an Gott selbst. Und wir schauen uns dazu mal an, welche Auswirkungen das jetzt im Leben von David hat. Als erstes mal Vers 6, da sagt er, deine Nähe, sie sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben, ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Und das ist ein extremer Kontrast, den er hier aufzeigt. David, er sagt am Anfang, meine Seele, die ist durstig, die hat Hunger. Und nur ein paar Verse später sagt er jetzt, naja, ich habe sie nicht einfach so irgendwie gesättigt bekommen. Irgendwie ließ sich der Durst in meinem Leben dann doch stillen. Sondern er sagt, hey, meine Seele, die ist jetzt satt wie nach einem Festmahl. Ja, so als könnte er das gar nicht groß genug ausdrücken. Erinnere dich mal an die letzte Hochzeit, auf die du eingeladen warst. Ja? In letzter Zeit gibt es bei uns hier manche zu feiern. Ich glaube, heute kriegen wir auch noch eine Einladung ausgesprochen. Ja, das kommt später. Aber mit Sicherheit war auf einer Hochzeit, auf der du schon mal warst in der Vergangenheit, das Buffet voll. Ja? Vorspeisenbuffet, Hauptspeisenbuffet, Nachspeisenbuffet. Ja, und ich hoffe, dass du da satt dran geworden bist. Ja, dass es dir geschmeckt hat. Das ist das Bild, das David hier benutzt. Ne? Nicht irgendwie, ja, ich habe mir dann, meine Seele, die ist satt geworden, indem ich irgendwie so eine kleine Müsli-Schüssel gegessen habe. Nee, ein Festessen. Ich habe mich daran erfreut und ich habe mich satt daran essen können. Und diese Freude an Gott, sie hat dann noch eine weitere Folge im nächsten Vers. Da sagt er, nachts auf meinem Lager, da denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen. Das ist lustig. David, er freut sich so sehr an seinem Gott, dass er nachts nicht schlafen kann. Ja, und wach liegt wie ein frisch Verliebter, der über seinen Geliebten, seine Geliebte nachdenkt. Stundenlang über Gottes Wort. Und er macht das, wozu Psalm 119 uns einlädt. Ja? Er hat eine Freude an Gott, dass er sagt, ich kann meine Gedanken gar nicht von ihm losreißen. Ja? Von einer Nachtwache zur nächsten, und das waren immer ein paar Stunden, die in so einer Nachtwache vergangen sind, war er dort wach in der Nacht. Und er nutzt die Zeit, nicht um Schäfchen zu zählen, sondern um über Gottes Wort nachzudenken, darüber zu meditieren, es auswendig zu lernen. Und er drückt aus, hey, es ist mir kostbarer als Gold und so süß wie Honig. So groß ist seine Freude an Gott und an seinem Wort. Und der Punkt hier ist, Davids Glaube erzeichnet sich dadurch aus, dass sein Verhältnis zu Gott nicht einfach nur irgendwie eine trockene, eine quasi erzwungene Pflichterfüllung für ihn ist, sondern Davids Glaube, er ist übersprudelnd von Freude und von Begeisterung. Ja, das sind die Attribute, mit denen wir hier Davids Sehnsucht nach Gott, wie wir seinen Glauben ausdrücken können. Freude und Begeisterung über Gott. Echter Genuss von seiner Nähe und von Gottes Wort. Und lebendiger Glaube, er drückt sich genau darin aus, in einer tiefen Freude an Gott selbst. Meine Frau und ich, wir hatten im April wieder Hochzeitstag, das 12. Mal dieses Jahr. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor, ich überreiche meiner Frau zu diesem Anlass einen Blumenstrauß und sie sagt, wow Michi, der ist ja schön. Und ich sage dann zu ihr, ja, ich habe ja nur meine Pflicht erfüllt, ja, ist ja kein Ding. Autsch, ja, der Tag, der wäre gelaufen, ich weiß, dass man das nicht tut, ihr lieben Männer, macht das nicht, ja. Man könnte ja sagen, in unserer Kultur ist ja schon irgendwie so die Pflicht eines Mannes, seiner Frau einen Blumenstrauß zum Hochzeitstag zu schenken. Ja, irgendwie schon. Aber wenn das nicht gespeist ist von Zuneigung und von Liebe zu meinem Partner, zu meiner Frau, dann wird sie meine Pflichterfüllung eigentlich verletzen und herabsetzen. Und es wird sie klein machen. Und Gott, er hat uns Menschen dazu erschaffen, dass wir uns an ihm erfreuen. Das ist das Ziel meines Glaubens. Nichts weniger als das, als ihn zu ehren, mich an ihm zu erfreuen und begeistert zu sein von meinem Gott und ihm mit meinem Leben das auszudrücken. Wir sollten tiefstes Glück und tiefste Freude daraus ziehen, dass wir von Gott begeistert sind. Und jetzt könnte man doch sagen, hey, das ist doch ein Missbrauch Gottes, wenn ich ihn dafür benutze, dass ich mich jetzt an ihm erfreue und dass ich wegen ihm glücklich bin. Aber das ist ein ziemlich blödsinniger Gedanke, weil stellt euch mal vor, ich komme am Hochzeitstag zu meiner Frau und ich sage zu ihr, du, ich habe uns für heute Abend einen Babysitter organisiert, weil ich möchte mit dir so gerne den Abend ausgehen, weil ich daraus tiefe Freude und tiefes Glück empfinde. Wird sie sich dadurch herabgesetzt fühlen? Wird sie sich dadurch irgendwie misshandelt fühlen? Ich hoffe nicht, sondern ich hoffe, dass das ein Ausdruck ist, auf menschlicher Basis, dass sie sich darüber freut. Und Gott erfreut sich zutiefst darüber, wenn ich mich an ihm erfreue. Gott hat mich dafür geschaffen. Gott hat dich dafür geschaffen mit dem großen Ziel, dass du ihn mit deinem Leben verherrlichst, indem du dich an ihm freust, vor allem anderen, vor allen anderen Dingen auf dieser Welt, an ihm selbst. Dadurch wird Gott geehrt. Und Davids Gebet hier in Psalm 63 führt uns vor Augen, was ein lebendiger Glaube, was der beinhaltet. Und er stellt dadurch jedem von uns auch diese Frage, hey, finden wir diese Anzeichen eigentlich in unserem Leben, in unserem Glaubensleben? Und ich stelle mir diese Frage und ich muss ganz ehrlich bekennen, also irgendwie beschämt mich dieser Psalm, weil ich merke, also da bin ich noch nicht, wo David ist, aber ich finde es eine krasse Inspiration, dass dieser Psalm eigentlich es schafft, einen Glaubensmangel in mir aufzudecken und gleichzeitig auch irgendwie so ganz liebevoll eine Motivation dafür gibt, ganz gnädig in mir den Wunsch weckt nach mehr von Gott. Und diese Sehnsucht, die wird angetriggert durch diesen Psalm. Ja, und wenn wir uns diese Frage stellen, wie komme ich denn dahin, an diesen Punkt, wo David war, dann würde ich darauf antworten, also es geht nur dadurch, indem wir dieselben Ressourcen verwenden, die auch David eingesetzt hat. Und ein kleiner Hinweis darauf, den finden wir in Vers 12. In Vers 12, da steht, Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Der König wird sich freuen. Was meint David? Er hätte ja auch sagen können, ich werde mich freuen. Er ist ja der König. Er ist der King. Ja, der verfolgt ist, aber er ist der König. Aber er sagt, der König wird sich freuen. Und es klingt für mich, als wollte er sich selbst auch wieder mal daran erinnern und sagen, hey, meine königliche Berufung, die von Gott kommt, die besteht immer noch. Selbst in der Wüste von Juda, wo ich gerade verfolgt wird. Das, was Gott mir versprochen, das, was Gott mir zugesagt hat, hey, das gilt immer noch. Seine immerwährende Liebe und Güte, die hält mich immer noch fest. Gott ist die Komponente, die sich nicht verändert und er hält mich fest. Er verfolgt mich mit seiner Güte und Liebe. Gott ist immer noch für mich. Das war die Ressource des Glaubens, die David für sich eingesetzt hat. Gott ist für mich. Und das war auch die Quelle seines sehnsüchtigen, seines lebendigen Glaubens, den er hatte und den er ausgelebt hat. Und genau das ist auch unsere Ressource heute, dass wir sie genauso wie David damals nutzen. Derek Kidner ist ein Alttestamentler und er schreibt in seinem Kommentar zu den Psalmen hier zu diesem Satz Folgendes: Wenn Davids Glaube an seine königliche Berufung gerechtfertigt war, um wie viel mehr ist es dann unser Glaube als Christen? Und das, was er hier meint, das verstehen wir noch ein bisschen besser, wenn wir in das letzte Buch der Bibel springen, in die Offenbarung. Offenbarung 1, Vers 5 bis 6. Da steht, ihm, der uns liebt, und Jesus ist hier gemeint, ja, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, und ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Und das heißt, ihr Lieben, so wie David haben auch wir eine königliche Berufung. Warum? Weil der Königssohn selbst, Jesus Christus, für dich stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Und nicht im Tod blieb, sondern am dritten Tag auferstanden ist. Und durch das, was Jesus dort am Kreuz getan hat, hat er dich von deinen Sünden erlöst. Und das ist der größte denkbare Beweis, den es nur gibt, dass Gottes immerwährende, gütige Liebe auch dir heute gilt. Dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Und an jedem einzelnen Tag, in jeder Minute deines Lebens, ja, ob du in der Wüste von Juda bist oder auf den höchsten Höhen, sie gilt immer. Und diese Wahrheit, die kann uns durchdringen, die kann uns formen, wenn ich mich dem aussetze. Und je mehr ich davon geformt werde, desto mehr wird auch diese Sehnsucht nach Gott in meinem Herzen präsent sein. Und desto überzeugter werde ich auch sein, dass diese Liebe besser ist als das Leben selbst. Und umso mehr wird sich meine Beziehung zu Gott hinentwickeln von einer Pflichterfüllung zu purer Freude, zu übersprudelnder Freude an meinem Gott. Und davon träumen wir von unserer Gemeinde hier, dass wir das verkörpern. Und dass jeder Einzelne von uns hier das ausdrücken kann, genauso wie David das hier auch sagt, aus vollem Herzen. Gott, mein Gott bist du und dich suche ich. Amen.